Gut, hier zu sein, hey, richtig stark. Zwischen dem zweiten und dem dritten Gottesdienst ruhe ich mich immer ein bisschen in meinem Office aus und dann gehe ich erst ein bisschen später rein und mir ist gerade nur so der Welcomer entgegengelaufen, ey, ist viel zu voll da drin. Er musste Leute ins Foyer bringen, das heißt, wenn du heute nur einen Platz im Foyer bekommen hast, es tut mir leid, aber so genial, dass du auch da bist, wer auch immer du bist. Hey, richtig cool. Wir sind letzte Woche steil reingestartet. Die Tatsache, dass so viele wiedergekommen sind, zeigt, dass ich euch nicht ganz überfordert habe, aber es war ganz schön herausfordernd, weil dem eigenen Schatten ins Gesicht zu schauen, die dunklen Flecken in unserem Herzen anzugucken, das ist gar nicht so einfach. Aber wie gut ist es da, den Gott der Gnade zu kennen, bei dem wir wahre Versöhnung finden können. Und ich möchte heute die Predigt nicht ganz so herausfordernd, nicht mit so einem Vers über das Selbst, das sterben muss, bringen, sondern heute mit einem herrlichen Psalm aus Psalm 8 in diese Message hineinstarten. Psalm 8, 2 bis 9, du kannst diese Worte auf dich wirken lassen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder, allesamt dazu, auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Diese spannende Frage, wer oder was der Mensch ist, stellen sich Menschen seit Tausenden von Jahren. Und bevor wir nächste Woche im dritten Teil uns die Frage stellen werden, wer ich bin und wie ich geschaffen bin, wird es heute grundsätzlich darum gehen, wer der Mensch in Gottes Augen ist. Es ist eine Frage der biblischen Anthropologie, also der biblischen Lehre über den Menschen. Und auch wenn Anthropologie und Lehre irgendwie nach Schule, nach Biologie oder Psychologie klingt, hey, ich verspreche dir, es wird gut in dieser Predigt. Apropos Schule. Dort wurde, oder für all diejenigen, die noch in der Schule oder auch in der Uni sind, dort wird dir übrigens auch eine gewisse Anthropologie vermittelt, eine Lehre des Menschen. Genauso gestern Abend in deiner Netflix-Serie, die du geschaut hast, in der Tagesschau oder der Instagram-Story heute Morgen, überall stoßen wir auf Ideen und Überzeugungen darüber, wer bzw. wie Menschen sind. Und aus diesen ganzen anthropologischen Vorstellungen entwickelt jeder Mensch im Laufe seines Lebens ein sogenanntes Menschenbild. Eine Grundüberzeugung, wie du den Menschen siehst. Jetzt nicht deinen Nachbarn, nicht deine Frau, sondern allgemein, wer der Mensch ist. Und gerade weil es so viele diverse Menschenbilder gibt, finde ich es extrem wichtig, dass wir als Christen unser eigenes Menschenbild kennen und checken, inwiefern es überhaupt dem biblischen Menschenbild entspricht oder wo wir dadurch gewisse Schulen und gewisse Einflüsse vielleicht schon andere Überzeugungen angenommen haben. Und deshalb gebe ich dir jetzt mal 4 Aspekte mit, die dir dabei helfen, dein eigenes Menschenbild zu checken, aber auch die biblischen Aussagen über den Menschen ganz gut zusammenfassen. Erstens, der Mensch als Schöpfung Gottes. Zweiter Check, wie so beim TÜV, wenn du so 1, 2, 3, 4, der Mensch als Sünder. Dritter Aspekt, der Mensch als Ganzheit. Vierter Aspekt, der Mensch als Beziehungswesen. Ich werde heute über den ersten, dritten und vierten Aspekt predigen und nicht, dass der zweite nicht auch wichtig wäre oder ich mich davor irgendwie scheue, aber in gewisser Weise ging es letzte Woche schon darum und auch im vierten Teil wird Bernd nochmal näher auf den Menschen als Sünder eingehen. Und deswegen wollen wir zusammen mit dem ersten Aspekt heute starten, der Mensch als Schöpfung Gottes. Und gerade bei der Frage nach dem Ursprung des Lebens, woher der Mensch stammt, da unterscheidet sich das biblische Menschenbild schon extrem zu den meisten vorherrschenden Menschenbildern unserer Zeit. Die Bibel sagt in 1. Mose 1, Vers 27, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Jetzt denken wir heute beim Bild automatisch an ein Porträt oder vielmehr an ein Selfie und denken dann so, hä, wie kann das sein? Ich bin im Bild Gottes geschaffen, so, ich schaue doch gar nicht so aus wie Gott. Vielleicht denkst du dir das manchmal in der Früh, wenn du in den Spiegel schaust, herzlichen Glückwunsch. Aber das, was die Bibel mit Ebenbild meint, ist nicht das, was wir unter Bild verstehen, sondern da finden wir im Hebräischen das Wörtchen, das sich ein bisschen anhört wie Selfie, Tselem. Hintergrund zu diesem Wort, damit wir verstehen, was es heißt, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Im alten Orient war es üblich, dass die Könige außerhalb von Israel sich als Söhne Gottes verstanden. Also die waren sozusagen der Inbegriff selbst, die Gottheit, die jetzt hier auf der Welt ist und über Persien oder welche Länder auch immer herrscht. Und um seine Herrschaft aufzurichten und zu erhalten, haben solche Könige im ganzen Land Statuen von sich aufstellen lassen, die alle Menschen an die Herrschaft und an die Herrlichkeit dieses Königs erinnern sollten. Und diese Dinger wurden Tselem genannt. Ist es nicht crazy, wenn die Bibel davon spricht, dass der Mensch als Tselem Gottes geschaffen wurde, dann bedeutet es, dass er ein Abbild des Königs ist. Dass er gekrönt ist, wie der Psalmist vorhin gesagt hat, mit Ehre und mit Herrlichkeit. Und als seine Ebenbilder sollen wir in seinem Reich, nämlich der Erde, die er geschaffen hat, Gottes Herrschaft aufrichten und an ihn erinnern. Stell dir mal vor, was im alten Orient passiert worden wäre, wenn irgendjemand so eine Statue von so einem persischen Herrscher angespuckt hätte, beschmiert hätte, oder zerstört hätte. Wir kennen das ja heutzutage, wir bezeichnen sowas Vandalismus und das wird nicht wirklich hart bestraft. Aber ich glaube, damals wärst du einen Kopf kürzer gewesen, weil das Beschmieren eines Tselems nicht einfach nur Vandalismus von irgendeinem Gegenstand gewesen wäre, sondern ein direkter Angriff auf die Herrschaft des Königs, auf ihn selbst. Und deshalb hätte er alles dafür getan, dich umzubringen. Jetzt ist die Frage, wenn der Mensch heute einen anderen Menschen angreift oder mit Worten und Taten zerstört, was ist dann? Er greift nicht einfach nur eine andere Kreatur an, sondern gleichzeitig den König selbst. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Große Wahrscheinlichkeit, dass das dir in der Schule, in Sozialkunde, an allen möglichen anderen Orten beigebracht wurde. Und es ist auch so richtig und so wichtig und alle reden heute davon. Aber weißt du, die Frage ist, woher kommt denn die Würde überhaupt? Und da bekomme ich von den meisten humanistischen Menschenbildern keine wirklich gute Antwort. Weil wenn es die Evolution war, ich weiß nicht, wo da drin Würde liegt. Wenn es gefressen und gefressen werden heißt, weiß ich nicht, warum schützenswert. Und die Bibel bringt die beste Antwort, warum die Menschenwürde unantastbar ist, weil sie vergraben ist in der Königswürde Gottes, in seiner Herrlichkeit, in seiner Ehre und er ihn gemacht hat. Und deshalb ist der Mensch, und damit meine ich jeder Mensch, schützenswert, weil er nach biblischem Menschenbild eben kein random Zellklumpen ist, der irgendwie durch Zufall oder ein One-Night-Stand entstanden ist, sondern ein Abbild von dem König selbst. Übrigens wurde die Menschenwürde und auch die damit verbundenen Menschenrechte, die in unserem heutigen Grundgesetz verankert sind, aus diesem christlichen Menschenbild heraus entwickelt. Und heute will uns da draußen jemand sagen, dass die Christen die Hinterwäldler sind, die total lebensfeindlich sind und irgendwie überhaupt keinen Spaß haben können. Und andere beanspruchen für sich irgendwie tolerant und Menschenrechte erfunden zu haben. Dabei ist all das aufgebaut auf der Bibel. Und wenn man über die ganzen kritischen Aspekte der Kirche und auch der Kirchengeschichte spricht, dann muss man zumindest auch mal betonen, was alles an unglaublich krassen Einflüssen durch die Bibel, durch die Kirche in unsere heutige Zeit gekommen ist. Und bei der Menschenwürde sind wir bei einem der krassesten Dinge, die vor 300, 400, 500 Jahren noch undenkbar gewesen wären. Und auch wenn ich heute auf den Mensch als Sünder nicht so stark eingehen werde, so ist die Frage dann ja trotzdem spannend. Nämlich, wie ist es denn mit der Sünde, mit dem Sündenfall und der Ebenbildlichkeit des Menschen? Ist der Mensch, nachdem er Sünder geworden ist, noch Ebenbild? Meine Kurzantwort auf diese spannende Frage, über die man stundenlang reden könnte: Ich glaube, dass Sünde, auch wenn sie den Menschen verstellt, nicht die Ebenbildlichkeit auslöschen kann. Auch wenn sich ein Mensch nicht so verhält, er bleibt ein Abbild Gottes. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel Pazifist bin. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Und bevor das hier ausufert, lass uns zum zweiten Punkt gehen: Der Mensch als Ganzheit. Der Psalmist vorhin, er beschreibt den Menschen als Herrscher über das Werk Gottes. Und dann sagt er, dass er die Tiere unter seine Füße gelegt hat. Ich weiß, dass das hier jeder unterschiedlich interpretiert, das mit dem Tiere unter die Füße legen. Bei dir daheim liegt vielleicht dein Hund unter deinen Füßen und du massierst ihn so ein bisschen, oder deine Katze. Wieder andere treten leider die Tiere mit ihren Füßen. Aber wie auch immer du das für dich interpretierst, selbst der größte Hundeliebhaber wird bei der Geburt eines eigenen Kindes zugeben müssen, dass es doch nochmal irgendwie was anderes ist. Weil der Mensch einzigartig ist, eine andere Art in der Schöpfung. Er besitzt nämlich die einzigartige Fähigkeit, sein Verhalten und sich selbst zu reflektieren und sich diese Frage überhaupt zu stellen: Wer ist der Mensch? Und er besitzt die Fähigkeit, bewusste Entscheidungen für das Gute oder das Schlechte zu treffen. Jetzt ist das Problem: Nur weil wir die Fähigkeit haben, heißt das noch lange nicht, dass wir sie auch immer einsetzen, oder? Wir fragen uns, was ist richtig, was macht Sinn und wie wollen wir unser Leben leben? Und diese Fragen, sie können wir uns stellen, weil wir neben dem äußeren körperlichen Teil, was man anfassen und sehen kann, einen immateriellen inneren Teil haben, den sogenannten Geist. Und ich finde es spannend, dass dieser Geist, oder du hörst es vielleicht manchmal im amerikanischen Kontext unter Mind. Ich finde es spannend, dass der heute so ein Revival erlebt hat und alle dahergelaufenen über den Spirit oder den Mind sprechen. Die Frage ist, ja, was ist denn jetzt damit gemeint, mit diesem Geist? Und es ist total spannend, dass auch viel über diesen Geist, über den Mind geforscht wird. Und da ich jetzt nicht Psychologe, Mediziner bin, habe ich mir einfach jemanden zu Rate gezogen, den sogenannten David Banner. Er ist ein christlicher Psychologe und er schreibt dazu Folgendes: Das Verständnis der Natur des Menschen, das ist die Frage, um die wir uns heute drehen, das am besten mit den theologischen, also Glaubensinhalten, biblischen Inhalten, psychologischen und medizinischen Daten harmoniert, ist, dass der Mensch ein somato-psycho-spirituelles Ganzes ist. Du kannst jetzt deinem Nachbarn mal sagen: Hey, du somato-psycho-spirituelles Ganzes, du. Was für ein Wort. Ich meine, was kann man auch anderes von einem Psychologen erwarten, oder? Aber so schwer wie es klingt, ist es gar nicht zu verstehen. Soma heißt Körper, Psyche, Seele, und spirituell würde man im Deutschen am ehesten mit Geist übersetzen. Jetzt bin ich kein Psychologe und kein Mediziner, sondern Theologe und deswegen habe ich in die Bibel geschaut und das habe ich in den letzten Jahren bezüglich dieses Themas tatsächlich ein bisschen ausführlicher getan. Und wenn man das Alte und das Neue Testament untersucht und schaut, wie dort diese verschiedenen Begriffe, die für den Menschen verwendet werden, wie sie verwendet werden, dann stellt man schnell fest, dass der Mensch nicht einfach so in drei Teile zu teilen ist, wie wir uns das oft vorstellen, wie bei so einer Salami-Pizza. So Geist, Seele und dann Leib oder so. Sondern, dass der Mensch ein Ganzes ist. Die verwendeten Wörter in der Bibel, im Alten Testament für Geist, für Seele oder für Leib, die können teilweise untereinander in ihrer Bedeutung ausgetauscht werden. Und dann, um es noch komplizierter zu machen, kennt die Bibel weitere Begriffe für den Menschen, die wir heute so gar nicht mehr verwenden in unserem Sprachgebrauch, wie zum Beispiel das Herz des Menschen. Wir denken da sofort an das Organ. Sprüche 4, Vers 23 heißt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und jetzt ist die Frage, ein deutscher, eher griechisch geprägter Typ, der den Menschen in Geist, Seele und Leib einteilt und diesen Bibelvers liest, ja, was ist denn jetzt das Herz? Welchem Teil von mir entspricht das dem jetzt? Ich denke, 70% von uns würden wahrscheinlich hintendieren und sagen, die Seele. Dann würde ich sagen, ja und nein. Ein paar, so 10-20%, die würden vielleicht sagen, ah, das ist ganz klar der Geist. Würde ich sagen, ja und nein. Und wahrscheinlich 0,1% würden sagen, der Körper. Ich würde sagen, ja und? Das Herz des Menschen kann im Hebräischen einerseits tatsächlich für den Ort der Gefühle verwendet werden. Andererseits aber auch für die Logik. Und um es noch unlogischer zu machen, kann das Herz auch Ort der Begierde oder der Sexualität sein. Und deswegen ist dieser Vers gar nicht nur so geistlich, spirituell gemeint, sondern kann auch ganz praktisch gedacht werden. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Das ist hebräische Sprache und auch hebräisches Denken. David Banner sagt dazu die wesentliche Aussage der biblischen Anthropologie. Es klingt jetzt alles kompliziert, es ist eigentlich ganz einfach, ist, dass die menschliche Persönlichkeit aus einem Stück gefertigt ist. Wir bestehen nicht aus getrennten oder unabhängigen Teilen, seien es Körper, Seele oder Geist. Stell dir ein Möbelstück oder eine Holzfigur vor, die an einem Stück gefertigt ist. Die wurde nicht geschraubt, da gibt es keine irgendwie zusammengedrückten Verbindungsstellen, die wurde auch nicht geklebt. Und genau so wurdest du als ein Ganzes aus einem Stück von deinem Schöpfer gefertigt. Was hat es jetzt für eine Bedeutung für unser Leben? Wenn du ein Ganzes bist, dann gibt es keine wichtigen und unwichtigen Einzelteile. Es gibt nur ein Ganzes. Und für dieses Ganze bist du gegenüber Gott verantwortlich. Vielleicht hast du schon mal Sätze gehört oder selber auch geglaubt, wie ja, der Körper, der ist nicht so wichtig. Ist nur die Hülle für das, was wirklich wichtig ist. Ist das Gefängnis der Seele. Biblischer Nonsens, das ist Plato in seiner Reinform. Und diesen Plato, den entdecken wir heute wieder in allen möglichen hippen, modernen, Yoga, Esu, Buddhismus gemischten Formen von Mind, Body, Spirit, Soul und so. Oder vielleicht hast du im christlichen Kontext Sätze gehört wie, der Geist, der steht über der Seele und dem Körper. Er muss ihn bestimmen. Auch das biblischer Nonsens, wenn du den menschlichen Geist meinst. Es wäre eine verzerrte, eine unbiblische Anthropologie. Und warum ist es wichtig zu entdecken? Weil das zu allen möglichen Irrlehren führen kann und deswegen auch für unseren Glauben so wichtig ist. Es gibt da draußen eine Irrlehre, die zum Glück zurzeit nicht mehr so verbreitet ist, aber die besagt, dass du ab dem Zeitpunkt, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und einen Heiligen Geist sozusagen in dir hast, du in deinem Geist nicht mehr sündigst, sondern nur noch in deiner Seele und in deinem Körper. Was für ein du sündigst als Ganzes. So, wenn du erlöst bist und aus dem Raum rausgehst und sündigst, dann sündigst du. Punkt. Oder vielleicht hast du auch schon von dieser Leibfeindlichkeit gehört, eine Irrlehre, der meines Erachtens die katholische Kirche in ganz vielen Jahrhunderten nachgegangen ist. Zum Glück ändert sich das auch inzwischen wieder, wo der Leib feindlich gesehen wird und wo alles, was mit dem Leib zu tun hat, gleichzeitig mit negativ gedeutet wird. That's not true. Essen ist geil. Sex ist... Come on. Wenn wir ein Ganzes sind, dann bedeutet es auch, dass wir die einzelnen Teile nicht einfach irgendwie mal schnell auswechseln oder reparieren können, sondern wenn was kaputt gegangen ist, wir auch immer das Ganze betrachten müssen, das Ganze des Menschen, das, was leider die Medizin oft nicht tut, weil sie einfach nur ein bisschen was anguckt und irgendwo rumdoktert, aber nicht betrachtet, dass der Mensch somatopsychospirituell ist. Und ich glaube, dass christliche Nachfolge somatopsychospirituelle Nachfolge ist und Gott uns in dem Ganzen wiederherstellen möchte und in sein Bild verändern möchte. Und noch ein Punkt, gerade für uns als Christen, die an den Heiligen Geist glauben, wir dürfen den Heiligen Geist nicht mit dem menschlichen Geist verwechseln. Ich glaube, dass jeder Mensch spirituell ist und einen Geist hat, ganz unabhängig davon, was er glaubt. Und dieser Geist, der wird in dem Moment, wo du den Heiligen Geist in deinem Leben annimmst, nicht ausgewechselt. So nach dem Motto, jetzt hast du plötzlich 20 IQ-Punkte mehr. Auch wenn sich das manche wünschen. Sondern der Heilige Geist, der kommt in dein Leben und der möchte dein Ganzes. Die einzige Abstufung, die man machen kann, aber die hat dann nichts mit der Anthropologie zu tun, sondern eher mit der Pneumatologie, also der Lehre über den Heiligen Geist, ist, dass der Heilige Geist über deinem Ganzen steht, aber nicht dein Geist über der Seele oder über dem Leib. Kommen wir zum letzten Aspekt, der Mensch als Beziehungswesen. Moderne Menschenbilder, die definieren Person oft in der Abgrenzung zu einer anderen Person. Wir reden dann vom Individuum, Abgrenzung gegenüber anderen. Das Problem ist, die Abgrenzung gegenüber allen anderen macht dich noch lange nicht zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Die Person, die ich heute bin, als Gabriel, bin ich aufgrund von der Beziehung und der Interaktion zu anderen Personen. Weil als Individuum wäre ich überhaupt nicht überlebensfähig gewesen. Wenn ich keine Beziehung zu Menschen gehabt hätte, wäre ich als Baby gestorben, selbst wenn mir alle möglichen Nährstoffe direkt intravenös oder wo auch immer eingeführt worden wären. Jeder Mensch braucht Beziehung zu anderen Menschen. Dass ich bin, erkenne ich eben nicht nur, weil ich denke, sondern dass ich bin, erkenne ich am Du. Meine Tochter hat bis vor kurzem gedacht, dass sie Mama ist. Die hat sich noch nicht als eigene Persönlichkeit wahrgenommen. Die hat nicht gecheckt, dass sie Ella ist und Mama Mama ist. Ich bin, weil ich denke, Quatsch. Jetzt erkennt sie langsam mit 2 Jahren, ich bin nicht Mama, weil wir als Personen am Du ihr beigebracht haben, du bist Ella. Du hast offensichtlich einen ganz schön eigenen Willen. Und so langsam versteht sie und wird zu einer eigenständigen Person, die sich entwickelt und heranwächst. Und dass wir Beziehungswesen sind, das ist überhaupt nichts Schlechtes. Dass wir bedürftig sind nach Beziehung, ist nichts Schlechtes, sondern spiegelt eine zentrale Eigenschaft von unserem Gott wider. Nämlich die der liebenden Gemeinschaft, was die Theologie Trinität nennt. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sogenannte Dreieinheit Gottes. und er ist vollkommene Liebe. Und diese Liebe, sie verschenkt sich dem anderen, dem gegenüber. Und genau mit dieser Agape-Liebe sollen auch wir als seine Abbilder, als seine Ebenbilder einander lieben und miteinander unterwegs sein, worum es dann ab Teil 5 der Serie intensiver gehen wird. Jetzt ist es so, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist und von ihm geschaffen ist, aber er wird nicht in den luftleeren Raum gesetzt, sondern er wird in eine biologische Familie hineingeboren oder in irgendeine andere Form von Beziehungskonstrukt, vielleicht auch einem Heim, wenn es in deinem Fall einfach durch die Umstände so war, aber er wird in ein Beziehungskonstrukt hineingeboren. Und in diesem Konstrukt lernen wir das Leben. Wir lernen, wie man sich benimmt, wie man Ja oder Nein sagt. Wir lernen, wie wir Beziehungen gestalten. Wir lernen, wie man mit Autorität umgeht. Wir lernen, wie man Konflikte bewältigt oder auch nicht bewältigt. Und ganz egal, ob bewusst oder unbewusst, hier geschieht immer eine Prägung auf uns als Menschen. Und diese Prägungen, sie sind nachhaltiger als Überzeugungen. Was meine ich jetzt damit? Du kannst davon überzeugt sein, dass es gut ist, deine Frau zu ehren und zu lieben und Gutes über sie auszusprechen und sie so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das kann deine innerste Überzeugung sein. Jetzt hast du aber in dir Prägungen, wie du im Streitfall mit dem Gegenüber umgehst. Und da habe ich zum Beispiel schnell festgestellt, ich habe da zwei Muster in meiner Herkunftsfamilie, nämlich Diskussion und Aggression, gib ihm. Und wenn man dann merkt, okay, geht nicht, komm nicht weiter, Rückzug und Kälte. Und gerade wenn wir unter Druck sind, merken wir, dass Prägungen doch oft nachhaltiger sind als Überzeugungen, weil das, was in uns ist, dann plötzlich zum Vorschein kommt. Und vor allem die Prägungen in den ersten Lebensjahren, sie sind so wichtig für unser gesamtes Leben und sie werden uns auch unser gesamtes Leben lang begleiten. Was ich so krass finde, dass Prägungen und Erlebnisse unseres Seins nicht nur wie immer vermutet und auch erforscht, kulturell oder soziologisch weitergegeben werden, sondern auch durch unsere Gene. Was meine ich jetzt damit? Ist ja klar, wenn jemand, der viel schreit, ein anderes Kind erzieht, dass dann das Kind wahrscheinlich auch viel schreit oder davon beeinflusst ist. Logisch. Das ist dann in der Soziologie, in der Gendertheorie und in allen möglichen anderen Bereichen dann immer dieses, ja, blau und rosa, ist ja alles nur erzogen. Heutzutage, es wird still im Raum, hat man in der sogenannten Epigenetik, einem Teilgebiet der Biologie, herausgefunden, dass es eben nicht nur Kultur und Soziologie ist, die du weitergibst, sondern Gene, die du weitergibst. Und diese Gene, sie sind Epi, also veränderbar, je nachdem, was du erlebt hast. Da gab es zum Beispiel eine Studie, die herausgefunden hat, die haben Holocaust-Überlebende untersucht und haben dort einen krassen Stresslevel, irgendein Hormon herausgefunden, was halt komplett durch die Decke gegangen ist bei diesen Personen im Vergleich zu dir, zum Otto-Normalbürger. Und das ist soziologisch erklärbar, kulturell logisch, klar, die hatten eine schlimme Kindheit, schlimmes Erlebnis, Holocaust, klar. Jetzt haben diese Wissenschaftler bis in die dritte Generation hinein Nachfolger von diesen Holocaust-Überlebenden untersucht, nach diesen Stresshormonen, und sie haben festgestellt, dass auch sie ein erhöhtes Level im Vergleich zu allen anderen hatten. Und es waren keine Theologen, keine christlichen Fanatiker, sondern Mediziner. Im Alten Testament kann man deutlich sehen, dass sich Verhalten, Traumata, schlimme Dinge auf deine Gene und deine Familie auswirken. Familienmuster, die über Generationen hinweg weitergegeben werden. Abraham, Isaak, Jakob und seine Söhne. Eine Geschichte, wo sich Lüge und Täuschung immer wieder wiederholt und der eine das macht, was der andere schon gemacht hat. Manche sprechen da vom Generationsfluch. Und ich finde es immer so ein bisschen in unserer heutigen Zeit, Fluch, an was denken wir? Wir denken irgendwie an die Hexe, die irgendwo daheim sitzt in ihrem Brauhaus und irgendwie den Ding und dann einen Fluch spricht. So, ja und nein, weil ich glaube, das ist praktisch und logischer, als man denkt, was damit Generationsfluch gemeint ist. Es ist nämlich Generationssünde und das ist das, was du weitergibst, was heute Epigenetiker herausgefunden haben. Vielleicht war Augustinus mit seiner Erbsündenlehre doch nicht so falsch. Ist an ein paar Stellen dann abgerutscht, aber dazu heute nicht weiter. Ein Pastor, der ganz viel über dieses Thema gesprochen hat, der Pete Scacero, der bringt immer wieder diesen Satz, den ich krass finde, der dich vielleicht kitzeln wird. Du magst vielleicht Jesus in deinem Herzen tragen, aber dein Großvater, er steckt noch in deinen Knochen. Die Reise der Versöhnung vom Ich zu einem gesunden Wir ist deshalb immer auch eine Reise in unsere eigene Vergangenheit. Wir müssen oftmals zurück, um vorwärts zu kommen. Und dieser Piet sagt, Jüngerschaft erfordert, die sündigen Muster unserer Familie und Herkunft abzulegen und neu zu lernen, wie man das Leben, und das ist so genial, wir müssen neu lernen, wie man das Leben auf Gottes Art, do it God's way, in Gottes Familie gestaltet. So, harter Tobak. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe euch letzte Woche herausgefordert. Wahrscheinlich dieser letzte Punkt meiner Message ist noch herausfordernder. Und ich weiß, dass kein Mensch in der Früh aufwacht und plötzlich Bock hat, sich den sündigen Mustern seiner Vergangenheit zu stellen. Ansonsten stimmt was mit dir nicht und ich habe einen Therapeuten für dich. Aber weißt du, ganz viele von uns wachen in der Früh auf und merken, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, dass sie in Gefühls- und Verhaltensmustern von Angst, von Depression, von Bitterkeit gefangen sind. Und wenn es dir so geht, dann sage ich dir, ist ein wichtiger Schritt, ist nur ein Schritt, aber ein wichtiger Schritt hin zur Wiederherstellung und zur Heilung, zur Versöhnung mit dir selbst und mit anderen, deine eigene Vergangenheit anzuschauen, deine Herkunftsfamilie anzugucken. Und mit Herkunftsfamilie ist mehr als nur diese kleine bürgerliche Vier-Mann-Familie gemeint, sondern bis in die dritte Generation hinein mal zu gucken, was war denn da eigentlich so? Was hat denn meine Oma eigentlich gemacht? Was waren das denn für Menschen und welche Muster haben sich da vielleicht auch weitergegeben? Jetzt gibt es da Ausreden oder auch Argumente, oftmals sind ja Argumente auch Ausreden, die dafür hergenommen werden, warum wir uns nicht mit unserer Vergangenheit beschäftigen sollen oder müssen. Die erste, die ich da immer mal wieder höre, vor allem im christlichen Kreis, ist, es ist schlecht, sich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen und wir sollen da auch gar nicht zurück. Dann wird Paulus aus Philipper 3 zitiert, ja, wir sollen vergessen, was hinter uns liegt und nur noch nach vorne gucken. Kontext, Kontext, Kontext. Leider ist diese Stelle komplett aus dem Kontext genommen, weil es geht da darum, dass er nicht mehr unter dem Gesetz lebt und er seine sündige Natur hinter sich lassen möchte, aber definitiv nicht seine Vergangenheit. Und ich sag dir ganz einfach, viele von uns hier können ihre Vergangenheit auch gar nicht vergessen, können nicht einfach Klick machen und es ausschalten, sondern haben immer wieder auch damit zu kämpfen. Warum? Weil man Prägung nie löschen kann. Prägung wird immer da bleiben. Wir müssen lernen, richtig mit ihr umzugehen und die neue Art des göttlichen Lebens zu erlernen. Aber die Prägung wird mit dir gehen. Sie wird nicht von jetzt auf gleich verschwinden. Dann gibt es da die zweite Ausrede, zu der habe ich viele Jahre gehört. Ich brauche das nicht. Ich komme aus einer langen Linie von Helden. Egal wie toll deine Herkunftsfamilie auch ist und wie viel Ehre du gegenüber deiner Familie hast, in einem gewissen Level ist jede Familie dysfunktional, weil jeder von uns emotionale Wunden mit sich herumträgt. Warum? Ganz einfach, weil wir alle nicht vollkommene Liebe erfahren haben. Ich hasse den Gedanken, dass auch ich meinem Sohn nicht vollkommene Liebe geben werden kann. Ich hasse den Gedanken, dass auch ich Dinge an ihn weitergebe, die nicht gut für ihn sind. Aber ich liebe den Gedanken, und das ist mein Elterntipp heute an dich, ich liebe den Gedanken, dass ich ihm dabei helfen kann, dass er vollkommene Liebe kennenlernt, dass er einen Gott im Himmel kennenlernt, der ihn unabhängig seines Verhaltens, der ihn unabhängig seiner Herkunft liebt, annimmt und für immer mit ihm sein möchte. Das ist meine Aufgabe als Papa, ihm diese vollkommene Liebe vorzustellen. Und die dritte Ausrede, die oft kommt, ist, oh, ich schaffe das nicht. Und das ist die einzige Ausrede, die ich einigermaßen verstehen kann, weil ja, es stimmt, es wird richtig hart. Es wird hart, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und gerade mit den sündigen Mustern. Aber weißt du, wenn du den Schmerz, der auch dadurch in deinem Leben, in deinem Herzen ist, wenn du ihn nur unterdrückst, und sagst, ich schaff's nicht, ich bekomm's nicht hin, dann wird dieser Schmerz mit der Zeit nur härter, weil er bitter wird. Und dann werden wir alles Mögliche tun, um die Symptome des Schmerzes, die Symptome dessen, was in deinem Herzen nicht stimmt, irgendwie gerade zu biegen. Wir werden irgendwie rumdoktern, ohne an die Wurzel des Problems zu gehen. Und weil es so hart ist und wir es von uns aus auch nicht tun wollen, dann braucht es wie Pete die göttliche Familie, wie er sagt, die Gemeinschaft der Heiligen. Und ich glaube, krasses Statement, eine gesunde Kirche sollte dich an Orte führen, an die du alleine nicht gehen würdest. Eine gesunde Kirche sollte dich an Orte führen, an die du alleine nicht gehen würdest. Eine ungesunde Kirche wird dich an die Orte führen, an die du auch alleine gehst. Und wir wollen dich darin begleiten. Ich will dich da jetzt nicht einfach im Regen stehen lassen. Und ich kann auch nicht mit jedem von euch heute Nachmittag über deine Vergangenheit quatschen und mit dir in den Seelsorgeprozess einsteigen. Aber es ist mein Herz als dein Pastor. Es ist mein Herz, dass du es tust. Und deswegen begleiten wir dich in diesem Prozess. Wir lassen dich nicht alleine im Regen stehen, auch wenn du heute vielleicht heimgehst und an nichts anderes als deine verkorkste Vergangenheit und die sündigen Muster deiner Vergangenheit denken kannst, dann sind wir da für dich. Und wie sind wir da für dich? Erstens, wir haben einen Impulsabend kreiert, über den euch Babs später noch mehr sagen wird. Da könnt ihr hinkommen und euch nochmal ausführlicher auch mit dem Thema Herkunftsfamilie und Prägung beschäftigen. Wir haben Kleingruppen für euch, wo ihr miteinander die göttliche Art des Lebens lernen könnt. Und wir haben ein geniales Gebets- und Fürsorgeteam, die dir dabei helfen, dich mit deiner Vergangenheit zu versöhnen und Schritte zu gehen. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, hier gibt es Menschen, die haben Tausende von Euro in ihre eigene Ausbildung investiert, um anderen Menschen helfen zu können. Wir haben ein Team an ausgebildeten Seelsorgern und Therapeuten, die bereit sind, kostenlos erste Gespräche mit dir zu führen. Und weißt du, du darfst es annehmen. Das ist nichts Schlechtes. Weißt du, was ich die Woche gemacht habe? Ich habe einen Seelsorgetermin ausgemacht. Ich war, yeah, mein Pastor geht in Seelsorge. Er ist ein Freak. Ich habe gemerkt, bei dem Thema auch, in dem wir sind, so, ey, ich will da selber Schritte gehen. Ich habe da gemerkt, da waren bei mir ein paar Sachen, die will ich anschauen und die will ich challengen. Und weil ich heute dir nicht alles weitergeben kann, wie man das macht und wie man da auch in Freiheit kommt, haben wir unter anderem auch auf unserer Ressourcen-Webseite, zu der du dich noch anmelden kannst, auch über diesen QR-Code, haben wir ein paar Tools heute bei Teil 2 der Serie hinterlegt, unter anderem das Familienteam oder den emotionalen Lebenslauf, die dir dabei helfen können, gewisse Muster in deinem Leben, in deiner Herkunftsfamilie zu identifizieren. Einladung, mach das mal, schau da mal drauf und dann sprech vielleicht auch in deiner Kleingruppe die Woche gleich drüber. Und da ist jetzt ganz wichtig noch zu beachten, das Ziel von unserer Reise ist nicht, dass wir jetzt über unsere Eltern herziehen und nächste Woche am Mittwoch in der Kleingruppe alle über unseren Papa und unsere Mama lästern, okay? Wir wollen die auch nicht durchs Dorf treiben, weil erstens, es liegt ganz viel Positives auch in deiner Herkunftsfamilie. Du hast so viel gute Prägung mitbekommen. Heute geht es um die sündigen, schlechten Dinge, aber du darfst dankbar sein für den Ort, wo du herkommst. Und außerdem soll nicht Wut oder Bitterkeit, sondern Barmherzigkeit und Versöhnung gegenüber deinen Eltern und gegenüber dir selbst das Ziel unserer Reise sein. Ganz ehrlich, der Moment, wo ich in die größte Freiheit in meinem Leben, emotional, in meinem Verhalten, in allem gekommen bin, war der Moment, wo ich meinem Vater vergeben konnte und wo ich verstanden habe, dass er selber sowas von beschissen geprägt wurde, dass er selber in Mustern gesteckt war, für die er in dem Sinne gar nichts kann und Gott so viel Barmherzigkeit in mir freigesetzt hat, dass ich ihn anders sehe, mich anders sehe und jeden Menschen seitdem anders sehe. Dazu lade ich dich ein. Und noch ein Punkt, ganz wichtig, es ist nicht so, dass wer seine Prägung jetzt erkannt hat und identifiziert hat, dass er eine Entschuldigung hat, sondern du hast eine Klärung. Dir ist jetzt klar, warum du dich vielleicht in einem Streitfall so verhältst, aber du hast keine Entschuldigung, so nach dem Motto, Anni, ich schreie dich jetzt gleich an, weil ich bin so geprägt. Du! Du hast eine Klärung, aber keine Ausrede für dein Verhalten. Und das Beeindruckendste für mich an der Geschichte von Abraham, Isaak, Jakob und Co. ist, dass Gott in dieser Geschichte und auch in deiner Geschichte trotz kranker Muster, trotz ekliger Prägungen Geschichte geschrieben hat. Josef, der am Ende der Nahrungskette wahrscheinlich am krassesten verletzt wurde, der wurde nämlich von seinen eigenen Brüdern in die Sklaverei verkauft, das musst du dir mal vorstellen. Er sagt im letzten Kapitel von 1. Mose, Kapitel 50, zu genau den Brüdern, die ihn vor Jahren in die Sklaverei verkauft hatten, folgenden Satz. Und ich glaube, dieser Satz, er steht über der gesamten Familiengeschichte in 1. Mose, aber er steht auch über deiner Geschichte. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Generationssünde im Alten Testament geht bis ins 3., 4. Glied. Das, was Ärzte heute herausgefunden haben. Der Segen geht bis in die 1000. Generation. Und wir wollen glauben, dass Gutes durch uns als Nachfolger Christi in diese Welt hineingeht. Und wenn es da eine Person oder eine Kraft gibt, die aus schwierigen Verhältnissen, aus schlechten etwas Gutes machen kann, dann ist es Jesus Christus. Jesus, der dir Erlösung schenkt und dir dabei hilft, die sündigen Muster zu durchbrechen, die in dir sind. Und vielleicht hast du heute, während ich gesprochen habe, schon ganz genau gewusst, auch wo du in solchen Mustern drinsteckst. Und du hast gemerkt, du kommst da nicht raus. Du warst vielleicht in Psychotherapie, du hast vielleicht Medikamente geschluckt, aber du hast es nicht hinbekommen. Ich will dir sagen, Jesus wartet auf dich. Jesus will mit dir zusammen in die Freiheit hineingehen. Er will dich verändern. Und wenn du heute angesprochen wurdest und Jesus noch nicht kennst, dann ist jetzt der Moment, wo du dein Leben in seine Hand legen kannst, wo du Versöhnung und Erlösung mit dir, aber auch mit deiner Geschichte erfahren kannst. Und es kann sich alles verändern. Es können sich Biografien verändern. Es können sich Stammbäume in deiner Familie verändern, weil du heute eine Entscheidung triffst. Und dann ermutige ich dich später, wenn wir das Lied singen, dieses Lied als eine Entscheidung für Jesus in deinem Herzen mitzusingen. Und für all diejenigen, die diese Entscheidung schon getroffen haben, steht in Kolosser 3, Vers 10, ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entsprecht ihr immer mehr. Und jetzt kommt wieder dieses Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Der Heilige Geist möchte uns ständig in das Zelem Gottes verändern. Er möchte uns wiederherstellen. Und das tut er durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir. Aber er tut es nicht mit einem und ich bin frei, sondern er gibt uns Freiheit, damit wir entscheiden können. Er bricht den Fluch des Gesetzes, damit wir aus Gnade Ja oder Nein sagen können. Dass wir uns für das Gute und gegen das Schlechte entscheiden können. dass wir uns für Buße, für Umkehr, für Vergebung und gegen Bitterkeit und Hass und Neid entscheiden können. Er befreit uns zur Freiheit. Das heißt nicht, dass er deine Vergangenheit auslöscht und vergessen macht, sondern es heißt, dass er dir Freiheit gibt, es zu heilen, den Weg zu gehen, jeden Morgen neu aufzustehen und zu sagen, ich weiß, wer ich bin. Come on, lass uns zusammen am Ende dieser Message aufstehen. Wir wollen dieses Lied singen, ich weiß, wer ich bin, und deklariere es über dich, über deine Herkunftsfamilie, über deine Situation, über den Bereich, der dich heute auch am meisten herausgefordert hat, und sag da in diesen Bereich hinein, ich weiß, wer ich bin, weil der König mich erwählt hat, weil ich gekrönt bin mit Ehre und mit Herrlichkeit, weil ich herrlich gemacht wurde von meinem Schöpfer Gott. Amen.